Willkommen bei der Lebenshilfe. Mein Name ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? So formuliert der zeitgenössische Philosoph Richard David Precht einen seiner Buchtitel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kenne eigentlich keinen Menschen, der in einem Satz sagen könnte, das oder so bin ich. Auch wer sich selbst gut kennt, der braucht schon einige Sätze, um seine Persönlichkeit, seine Identität angemessen vorzustellen. Wobei in dem Satz von Richard David Precht ja mitschwingt, dass man durchaus verschiedene Persönlichkeiten in sich vereinen kann. Aber wir wollen mal überlegen, wie das sein kann. Ich finde, es ist auch gut so, dass wir nicht nur einsilbig sind. Der Mensch ist nämlich kein Schmalspurwesen, sondern eine interessante, vielschichtige Persönlichkeit, die sich ein Leben lang immer wieder neu finden und entdecken kann. Aber auf der Suche nach seiner Identität steht der Mensch sich oft selbst im Weg. So sagt es mein heutiger Gesprächsgast, Dr. Ute Horn. Sie wird in der heutigen Sendung einige Tipps geben, wie eine Selbstfindung und Selbstannahme gut gelingen kann. Ute Horn ist ursprünglich Fachärztin für Dermatologie. Heute wirkt sie als Buchautorin und Referentin. Sie lebt in Krefeld, sie ist verheiratet und hat 7 Kinder. Grüß Gott, Frau Horn.
Ja, guten Tag, Herr Klose.
Frau Horn, Sie waren gerade in dieser Woche bei einer Mutter-Kind-Freizeit und auch haben bei einem Frauenfrühstück gesprochen die letzten Tage. War dort diese Frage, wer bin ich, auch ein Thema?
Ja, wir hatten das Thema auch. Vor allen Dingen auch, wie kann ich ganz bei mir bleiben und zum Beispiel nicht meine Aggressionen an meine Kinder weitergeben? Also was hat das mit Selbstannahme zu tun? Ist es so, wenn ich selber mit mir unzufrieden bin, ich eher meine Unzufriedenheit auch weitergebe an meinen Mann oder an meine Kinder? Also das war auf jeden Fall Thema auf dieser Tagung.
Wer bin ich? Der längste Weg ist der Weg zu mir selbst. Das ist unser heutiges Thema. Der längste Weg ist der Weg zu mir selbst. Was meinen Sie damit?
Also ich habe festgestellt, in unserer Ehe zum Beispiel, dass ich manchmal Situationen habe, wo ich mich selber gar nicht verstehe. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, ich habe einen Artikel geschrieben und ich gebe ihn meinem Mann und sage, guck dir den Artikel mal an, wie findest du den? Und er liest sich alles durch, sehr gewissenhaft, und sagt am Schluss, guck mal, hier sind 2 Kommafehler. Und ich raste aus und sage, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du hier sagst, hier sind 2 Kommafehler. Was sagst du denn zu dem Inhalt? Und mein Mann guckt mich ganz entgeistert an und sagt, hör mal, ist es noch alles in Ordnung mit dir oder warum musst du mich denn jetzt hier so fertig machen? Es stimmt doch, da sind doch 2 Kommafehler. Zum Inhalt hätte ich gleich noch was gesagt, aber dazu hast du mich ja gar nicht mehr ausreden lassen. Und ich habe gesagt, ja, da hast du eigentlich recht, ich hätte auch so reagieren können. Aber warum ist das denn in mir so, dass ich sofort verletzt war? Und dann habe ich nochmal so in meine Kindheit hineingeguckt und habe festgestellt, ja, ich war ein Kind, das hatte immer Schwierigkeiten, die Kommas richtig zu setzen. Und in Rechtschreibung war es auch schwierig, hatte ganz viele Vieren und Fünfen in Diktaten. Und mein Vater, der wollte mir dann helfen, hat er auch gemacht. Und hat dann immer alles, was ich geschrieben habe, korrigiert. Und ich habe ganz oft den Satz gehört, guck mal hier die Kommafehler. Und irgendwo stieg dann das in mir auf, dass ich sagte, wie alt muss ich denn noch werden, dass mir jemand nicht immer wieder sagt, hier sind Kommafehler. Und deswegen, wenn wir einen Streit haben miteinander, mein Mann und ich, und der ist nicht angemessen und wir können nicht in Ruhe miteinander reden, sondern einer ist emotional wie angepikst, wie getriggert, dann haben wir uns versprochen, dass wir dann nochmal hingucken, wo kommt das denn her und dann vielleicht auch, soweit das geht, das versuchen aufzuarbeiten oder zumindest zu verstehen. Manchmal hilft ja schon, wenn es verstanden wird. Also ich habe dadurch verstanden, okay, das kommt daher und wenn er demnächst sagte, Kommafehler oder da ist ein Rechtschreibefehler, dann habe ich gesagt, ja, ist okay, werde ich verbessern und wie gefällt dir denn der Inhalt?
Die Suche nach sich selber hängt also viel mit der eigenen Geschichte zusammen, dass man überlegt, wo komme ich eigentlich her und wie hat mich das geprägt. Aber auch gerade eine Partnerschaft, die zeigt eigentlich doch auch ständig eigentlich die Frage, wer bin ich, wenn man einen Spiegel hat, ein Gegenüber. Frau Horn, warum ist es aber so schwierig, trotzdem diese Frage zu sehen, wer bin ich? Das ist ja irgendwie so keine einfache Frage.
Ja, ich glaube, Sie haben es schon angesprochen, weil ich eigentlich selten selber in den Spiegel gucke. Ich erlebe mich eigentlich gar nicht ganzheitlich. Und ich habe auch diese Frage mal gestellt, wer ist eigentlich meine Mutter? Weil ich habe festgestellt, meine Mutter habe ich immer nur aus der Perspektive Tochter, Mutter gesehen, in diesem Verhältnis. Aber sie war ja noch viel mehr. Sie war auch niedergelassene Ärztin. Sie war sehr aktiv in der Kirchengemeinde. Sie war Freundin. Sie war Patentante. Und immer hatte sie andere Aspekte. Und ich habe das manchmal so gesagt, ja, es ist wie, wenn ich einen Edelstein immer von verschiedenen Seiten aus gucke, sieht er anders aus, ist er anders. Und wir verhalten uns anders. Ich verhalte mich ganz anders, wenn ein bestimmtes Thema kommt und ich erzähle das oder erzählte das meinen Eltern, leider sind sie schon beide tot, oder meinen Kindern oder meinem Mann. Und dann bin ich manchmal vielleicht auch verunsichert und denke, ja, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Wieso kann ich denn jetzt so reagieren? Und da reagiere ich ganz anders.
Wenn man so im Glauben sich überlegt, wer bin ich? Das ist ja auch eine Frage. Man ist ja von Gott her, wir glauben, dass Gott uns geschaffen hat, uns gedacht hat, auch gewollt hat. Was bedeutet das für unsere Persönlichkeit, für unsere eigene Identität?
Ja, ich habe mir da auch viele Gedanken darüber gemacht, wie würde Gott denn einfach sagen, wenn ich ihn jetzt frage, großer Gott, wer bist du denn? Und das war ganz interessant, dass ich im Alten Testament habe ich eine Bibelstelle gefunden, wo Mose zu Gott sagt, ja siehe, wenn jetzt die Israeliten kommen und sagen, ja du sagst uns jetzt, wir sollen hier mit dir ausziehen, aber wer ist denn dieser Gott? Wie ist denn sein Name? Und was soll ich ihnen denn dann sagen? Ich kenne ja auch deinen Namen nicht. Und dann hat Gott zu Mose gesagt, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Und ich fand das so interessant, dass er sich nicht über das, was er tut, definiert, sondern über das, was er ist. Und das habe ich mir so versucht zum Vorbild zu nehmen, dass ich sage, ich möchte auch mal sagen, ich bin Ute.
Der Name ist ja ganz wichtig, auch für die Persönlichkeit, wie Sie es gerade geschildert haben. Gott nennt seinen Namen. Ute oder Bodo, gibt uns das schon Persönlichkeit, wenn wir so auch unseren Namen betrachten, den Vornamen, vielleicht haben wir noch Beinamen, vielleicht auch der Nachname. Alles trägt das alles zu unserer Identität bei?
Auf jeden Fall, denn mit dem Namen ist ja ganz viel verbunden. Die meisten Namen, von denen kennen wir ja auch die Bedeutung. Also zum Beispiel, wir haben einen unserer Söhne ganz bewusst Andreas genannt. Andreas heißt der Mutige und der Starke. Und ich fand das ganz interessant, dass er als kleines Kind, war er nicht mutig. Er war oft schüchtern, er hat sich oft versteckt, ist oft Konflikten aus dem Weg gegangen. Und ich habe dann mal gehört, wie er unter dem Tisch saß und sagte, aber mein Name ist der Mutige und Starke und eines Tages werde ich das sein. Also da hat man so gemerkt, wie so ein Name auch wirklich eine Aussage sagen kann über ein Kind, über einen Menschen und wie er sich damit identifizieren kann. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Namen, über die man ganz oft gehänselt wird und wo man dann das ablehnt und oft lehnt man auch die Identität damit ab. Also ich kenne einen Jungen, der hieß Carsten, der war ein bisschen dicker auch und der wurde immer Carsten genannt. Und das war für den ganz, ganz furchtbar, diesen Namen zu tragen. Von daher haben Namen schon einen großen Einfluss auch auf die Identitätsbindung.
Und es können beide Richtungen gehen, wie Sie es beschreiben, eben positiv oder auch negativ kann das auch sich auswirken. Auf die Geschichte eines Kindes oder eine Entwicklung. Der Namenstag ist ja auch ganz wichtig, dass wir oft nach Heiligen benannt sind, die heute kommt das immer mehr aus der Mode, aber eigentlich ist es ja was Schönes, nach einem Heiligen genannt zu sein, weil auch die Identität, die dieser Heilige schon mal grundlegt, kann sich ja auf unser Leben auch auswirken.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich dann nachgucke, was hat der gemacht und wenn ich dann auch vor allen Dingen dann auch stolz darauf bin, dass ich diesen Namen tragen darf, hat das bestimmt sehr positive Auswirkungen.
Wir sind nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Gott sagt von sich, ich bin der, ich bin. Oder der, ich bin da. Das ist unterschiedlich übersetzt. Könnte der Mensch doch einfach sagen, ja gut, also dann sage ich das wie Gott. Ich bin der, ich bin. Oder ich bin die, ich bin. Wenn es eine Frau ist, und das wäre ja eigentlich gut. Hilft das bei der Frage, wer bin ich?
Grundsätzlich hilft das, aber ich glaube trotzdem, dass wir da tiefer reingucken müssen. Und mir hat dabei ein Märchen geholfen, was ich vor einigen Jahren gehört habe. Und das würde ich gerne hier mal kurz erzählen. Ein Königssohn reitet durch das ganze Land, um sich eine Braut zu suchen. Und jedes Mal, wenn er ein Mädchen trifft, stellt er ihr die Frage, wer bist du? Und er wartet sehnsüchtig darauf, dass sie die in seinen Augen richtige Antwort sagen wird. So begegnete er eines Tages einem Mädchen und fragt, wer bist du? Und sie sagt, ich bin des Müllers Tochter. Nein, die war es nicht. Die nächste, die er fragte, sagte auf die Frage, wer bist du? Ich habe in den letzten Schönheitswettbewerb gewonnen. Nein, auch die war es nicht. So ritt er weiter und traf eine andere Frau und fragte sie, wer bist du? Und sie antwortete, ich bin die beste Köchin im ganzen Land. Traurig reitet er weiter. Er wollte schon fast aufgeben, als er ein fröhliches Mädchen sah. Zum letzten Mal für heute wollte er sein Glück versuchen und fragte, wer bist du? Und sie antwortete, ich bin Clara. Da strahlte der Königssohn und bat sie, auf der Stelle seine Frau zu werden. So einfach geht das im Märchen, in der Realität geht das natürlich nicht ganz so einfach.
Ich würde aber gerne näher drauf reingehen, auf dieses Märchen. Die erste Tochter sagte, ich bin des Müllers Tochter. Da steckt ja ganz viel des Müllers drin, also die Herkunft, auch denke ich mal Besitzverhältnisse. Also mal diese, können wir diese Rolle mal ein bisschen vertiefen.
Genau, sie sagte, ich habe noch keine eigene Identität, aber meine Eltern, die sind sehr bekannt und die haben ein großes Ansehen, die haben Vermögen, die haben schon was im Leben geleistet und ich laufe sozusagen in deren Fahrwasser mit. Aber ich habe mich noch gar nicht losgeschwommen. Ich bin noch nicht ein eigenständiger Mensch. Ich definiere mich noch sehr stark darüber, über mein Elternhaus. Die nächste, die hat gesagt, ich habe den Schönheitswettbewerb gewonnen. Also eigentlich ja etwas, wofür sie gar nichts kann, wenn sie schön ist. Sie hat sich darüber identifiziert, über das, was sie geschenkt gekriegt hat, über ihr Aussehen. Man kann sich auch über Intelligenz definieren oder andere Begabungen, die ich habe. Vielleicht bin ich sehr musikalisch. Etwas, was ich aber eigentlich geschenkt bekommen habe. Die nächste hatte gesagt, ich bin die beste Köchin. Die hatte ihre Identität über das, was sie selber geleistet hat, über ihre Berufsausbildung, über Fleiß, über die Fähigkeiten, die sie sich erworben hatte. Man kann sich natürlich auch die Identität aufbauen, darüber zu sagen, ich bin die Frau von oder der Mann von oder ich bin die Mutter von oder ja, wir haben ein ganz tolles Haus, guckt her, oder wir haben einen Porsche vor der Tür oder ein tolles Auto oder vielleicht auch über meine Ehrenämter, die ich in der Gemeinde oder der Schule habe. Immer wieder versucht der Mensch, sich eine Identität zu geben, indem er etwas aufbaut. Oder man könnte auch die Identität in Gott finden. Und das ist ein langer Weg und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich den über die vielen Jahre immer fester gefunden habe.
Wenn ich mal junge Leute anschaue, die so sich orientieren als Kind, schaut man noch nach den Eltern, dann vielleicht nach den nächsten Verwandten, die einem Vorbilder sein können. Man schaut ja immer irgendwie nach Leuten, die einen faszinieren, die einen bewegen. Welt und Sie haben den Schönheitswettbewerb angesprochen. Germany's Next Topmodel ist ein großes Thema. Dann will man gleich irgendwie als Star-Karriere machen und irgendwie auch in eine Rolle reintreten, um dann jemand zu sein. Gerade dieses Thema der Andere, wenn man sich mit anderen vergleicht, ist das eher eine Hilfe oder könnte das auch von sich selber wegführen?
Also es kann auf jeden Fall eine Hilfe sein. Wenn ich sehe zum Beispiel, der andere lernt eine Sprache und mich spornt das an und sagt, das möchte ich auch. Oder der andere hat den Beruf gewählt und ich mache vielleicht bei dem Praktikum und sage, boah, ja, so toll Möbel, wie der baut, die möchte ich auch mal bauen. Oder das kann auf jeden Fall ein Ansporn sein, sich zu vergleichen. Sich zu vergleichen ist grundsätzlich nicht falsch. Die Frage ist nur, was mache ich daraus? Wenn es mich anspornt und mir hilft, meinen Weg zu finden, ist es gut. Aber wenn ich dann in so eine Vergleichsschiene hineinkomme, ach ja, die anderen können immer alles besser als ich und ich bin wohl nur ja die zweite Klasse, die Gott erschaffen hat. Also bei mir hat er bestimmt einen Fehler gemacht, weil das hat er alles vergessen und das gefällt mir alles nicht an mir. Ich habe O-Beine und ich habe das und ich habe das. Also wenn das dahin kommt, dass ich immer nur gucke, was ich alles nicht habe, dann kann das natürlich zu Neid führen, zu Selbstmitleid bis hin zu Passivität und Depression und ich mache gar nichts mehr. Und das ist natürlich ganz schlimm. Und ich glaube, Gott hat uns alle als Individuen geschaffen, als Einzelwesen. Aber viele von uns sterben einfach als Kopie, weil sie bleiben dabei stehen bei dem Kopieren. Und irgendwann muss ich aus der Kopie raustreten und muss wieder gucken, wer bin ich denn? Warum bin ich denn auf der Welt? Und da wir jeder einzigartig sind, brauchen wir keine Kopien, sondern wir brauchen Individuen.
Wie kommt man hin, so ein Individuum zu werden, das sich selber kennt, sich selber mag, sich selber annimmt? Ich denke mal, wir haben vorhin einiges genannt, was ich mal Statussymbole nennen möchte. So, wo komme ich her? Wie viel besitze ich? Wie sehe ich aus? es gibt alles Status, aber darunter liegt ja auch noch ein tieferes Bedürfnis, denke ich mal, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Sinn, überhaupt auf die Frage zu kommen, wer bin ich?
Ja, also die wenigsten Menschen stellen sich, glaube ich, die Frage. Also ich habe immer wieder mit jungen Leuten zu tun und ich frage ganz oft solche Fragen und dann gucken die mich ganz entgeistert an und sagen, also da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Und das stimmt auch. Der Mensch macht sich oft erst diese Gedanken, wenn irgendwas Furchtbares passiert. Zum Beispiel eine Ehe zerbricht oder ich verliere meine Arbeitsstelle oder ich werde schwer krank oder meine Kinder machen Probleme, gehen in Drogensucht oder Pornografie oder so. Und auf einmal denke ich ja, wer bin ich denn überhaupt noch? Was macht mich denn überhaupt noch aus, wenn man mir das nimmt? Oder vielleicht habe ich Pläne, ich wollte heiraten und Kinder kriegen. Ja, jetzt bin ich immer noch Single und weit und breit ist kein Mann in Sicht. Und ich denke ja, wer bin ich denn? Habe ich überhaupt einen Wert, wenn ich nicht reich bin, wenn ich keine Kinder habe, wenn ich keine gute Berufsausbildung, keine Karriere machen kann? Und das ist natürlich dann die Frage nach dem Sinn des Lebens. Habe ich meine Identität nur in dem Beruf, in dem Reichtum oder was bleibt mir, wenn ich sonst nichts mehr habe? Und ich habe so eben noch mal länger darüber nachgedacht, auch über diese Sendung und habe gedacht, das Einzige, was mir doch eigentlich bleibt, auch wenn ich sterbe, ist die Identität, die ich in Gott gefunden habe. Die kann ich mitnehmen. Alles andere muss ich hier bleiben. Mein Reichtum muss ich hier lassen, wenn ich sterbe. Mein Mann, meine Kinder, alles muss ich hier lassen. Aber meine Identität, die ich durch Gott habe, dass er mich geschaffen hat, dass er mich liebt, die wird mich durchtragen und die hält auch durch den Tod hinaus, die kann ich mitnehmen.
Wie kann der Mensch eine solche Identität in Gott finden?
Ja, das ist nicht so einfach. Manche Menschen müssen da, wie gesagt, durch tiefe Krisen gehen. Ich bin da auch durch eine ganz tiefe Krise gegangen. Ich bin sehr schwer krank geworden. Und habe dann auch auf der Intensivstation gelegen und habe mich gefragt, wer bin ich jetzt, wenn ich nicht mehr als Ärztin arbeiten kann? Wer bin ich, wenn ich keine Kinder kriegen kann? Und ich war erst 27 Jahre alt. Und das war eine ganz, ganz tiefe Krise, weil ich habe auch sehr viel eingesetzt, um Medizin zu studieren. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann wirklich so zu Gott auch gerufen, Gott, ich weiß, es gibt dich, aber ich muss mehr von dir wissen und ich muss es in meinem Herzen spüren, dass du noch einen Weg mit mir gehen kannst, auch wenn ich ein Leben lang krank sein muss. Und daran will ich jetzt meine Identität nicht mehr festmachen, an dem Arzt sein. Ich will sie nicht mehr fest sein daran, wo ich herkomme. Ich komme aus einem Arzthaushalt, habe mich jahrelang darüber identifiziert, dass ich die Tochter war von diesem Arztehepaar. Danach habe ich mich darüber identifiziert, dass ich selber Ärztin war. Ja, und das fiel jetzt alles weg und ich fiel wirklich in ein totales Loch und dachte, ja, keiner hat mehr einen Wert in mir, sieht einen Wert in mir. Und für mich war das sehr schön, Menschen dann kennenzulernen, die mir sehr viel von Gott erzählt haben und die ganz eng mit ihm gehen und immer wieder in der Bibel lesen und beten und die mir dann diesen Weg gezeigt haben, Gott ernst zu nehmen und ihn zu erfahren und zu erleben und meinen Wert an ihm festzumachen.
Sagt Ute Horn, sie ist ursprünglich Dermatologin, Ärztin für Dermatologie, heute Buchautorin und Referentin von Special Frauenfrühstückstreffen oder Mutter-Kind-Seminaren. Mit ihr spreche ich gleich weiter über dieses Thema: Wer bin ich? Der längste Weg ist der Weg zu mir selbst. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wer bin ich? Das ist unser heutiges Thema mit Dr. Ute Horn. Ich bin Bodo Klose und sie sagt, der längste Weg zu mir selbst ist oft der längste Weg ist der Weg zu mir selbst. Das ist oft ihre Erfahrung. Manchmal könnte man kürzere Wege gehen, aber eigentlich sich selbst zu finden, sich selbst zu entdecken, kann ein recht langer Weg sein. Er kann durch Krisen führen, die einem aber hilfreich sein können. Krisen können Chancen werden, da hat Frau Horn gerade darüber gesprochen. Und ja, ich möchte nun mit ihr weitersprechen über dieses Thema, wer bin ich selbst? Und Frau Horn, für mich ist dieses zentrale Bibelgebot, dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ein Bibelwort von Jesus, das er uns mitgibt als eines der Hauptgebote. Schon mal so natürlich auch Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit dem ganzen Leben. Aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses sich selbst lieben ist doch gar nicht leicht, oder?
Nee, das ist nicht leicht. Und das ist auch ein Weg. Das ist nicht, ich entscheide mich heute, ich liebe mich und damit kann ich mit allem umgehen. Aber für mich ist das schon ein ganz, ganz langer Prozess, weil mir dieses Bibelwort auch mal sehr wichtig geworden ist, dass da nicht steht, statt deiner selbst, sondern wie dich selbst. Das heißt, ich muss mich annehmen, so wie ich geschaffen bin. Ich muss Ja zu mir sagen. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich habe zum Beispiel jahrelang auch mein Geschlecht nicht so wertgeschätzt, dass ich dachte, ich habe mit meinem Mann zusammen Medizin studiert und warum muss ich jetzt aussetzen und die Kinder kriegen und stillen und zu Hause bleiben? Warum können wir das nicht abwechselnd machen? Ein Kind kriegt mein Mann, ein Kind kriege ich. Warum muss ich immer wieder jeden Monat eine Regelblutung haben, die mich daran erinnert, dass ich eine Frau bin, auch wenn ich vielleicht jetzt Kinderwunsch schon abgeschlossen habe oder überhaupt keine Kinder kriege? Also ich habe da sehr mit gehadert, auch dass ich dachte, ja, es ist einfach ungerecht, dass ich, obwohl ich die gleiche Ausbildung habe, nicht die gleichen Chancen im Beruf habe. Und es war ein langer Weg zu sagen, ja, ich bin als Frau geschaffen und ich nehme das an und ich sehe auch die vielen tollen Dinge. Und ich bin jetzt Mutter von 7 Kindern, 5 Kinder durfte ich selber austragen und gebären und habe im Laufe der Zeit wirklich ein ganzes Jahr dazu gefunden und wie, was das für ein Vorrecht ist, auch Kinder spüren zu dürfen, schon im Mutterleib sie austragen zu dürfen, sie stillen zu dürfen. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, Ja zu sagen zu dem Geschlecht. Es ist eine bewusste Entscheidung, Ja zu sagen zu meinem Aussehen. Also ich bin zum Beispiel ein sehr blasser Hauttyp und mir wurde immer wieder gesagt, mein Leben lang, boah, was siehst du schlecht aus, geht es dir nicht gut? Dabei hatte ich nur eine blasse Haut. Ich hatte sonst keine Krankheit, nicht. Und es war ganz interessant, als ich dann in Südostasien mal war. Meine Mutter ist auf Sumatra geboren als Missionarstochter und ich wollte da auch hin, dass wir mal alles angucken. Und da war ich auf einmal die Prinzessin. Jeder beneidete mich um meine schöne weiße Haut und hat sogar gefragt, darf ich mal anfassen, so eine schöne porzellanfarbene Haut. Das gibt's ja hier kaum, weil dort wollen alle Leute nicht braun werden, sondern weiß bleiben und tragen deswegen Sonnenhüte und Sonnenschirme. Und da habe ich ein Stück begriffen, dass ich gesagt habe, boah, ich bin nur am falschen Ort geboren, ja, oder vielleicht zur falschen Zeit. Ich bin zur Zeit Twiggies geboren, wo man ganz, ganz schlank sein wollte. Und ich habe in meinem Leben, glaube ich, bestimmt schon 200 Kilo abgenommen, leider auch wieder zugenommen. Aber ich habe mich so gequält mit Abmagerungskuren. Wenn ich zur Zeit Rubens geboren worden wäre, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Da wäre ich eine bildhübsche Frau gewesen. Und so habe ich Stück für Stück gelernt, warum kämpfe ich immer gegen das, was ich bin. Meine Freundin, die hatte schöne Naturkrause und ich hatte glatte, schöne Haare. Sie hat sich immer die Haare glatt gezogen. Ich habe viel, viel Geld in Dauerwellen gesteckt und immer wieder dagegen rebelliert, wer ich bin, wie ich bin. Und ich habe gemerkt, boah, wir könnten uns wirklich sehr viel Leid ersparen, wenn wir einfach mal in den Spiegel gucken und sagen, Gott, du hast ein wunderbares Geschöpf geschaffen und ich danke dir dafür. Vielleicht müssen wir dann auch sagen, boah, ich habe dieses Geschöpf so oft abgelehnt, bitte vergib mir, dass ich an deiner Schöpfung immer alles rumzumäkeln habe. Und ehrlich gesagt, oft sind es ja Kleinigkeiten, es sind ein paar zu viele Sommersprossen, es sind O-Beine oder ja, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich habe die falsche Haarfarbe. Es sind oft Kleinigkeiten, die wir wie einen riesen Luftballon aufblasen und uns so viel Leid selber zufügen und auch anderen.
Ich erinnere mich, wir waren mal als Jugendgruppe bei einem Priester, bei einem Pfarrer eingeladen und durften dann auch bei ihm übernachten und auch sein Bad benutzen. Und bei dem Pfarrer ist mir aufgefallen, der hat wunderbar gesprochen und hat tolle Ausstrahlung gehabt. Und er hat aber auch eine ziemlich krumme Nase gehabt, so eine höckrige Nase. Mich hat es gar nicht gestört. Eigentlich, das hat einfach zu ihm gehört. Und dann fand ich es aber interessant, im Bad auf dem Spiegel stand, ich danke dir Gott, dass du mich so wunderbar geschaffen hast. Also auch ein Thema für einen Pfarrer. Also um dieses Thema, wie nehme ich mich selbst an? Ich glaube, da kommt keiner drum rum, oder?
Nee, da kommt keiner drum rum. Und es kann auch Phasen gehen, dass man sagt, boah, alles in Ordnung, ne? Und dann kommt der nächste Schritt im Leben. Und auf einmal ist man doch wieder nicht zufrieden. Ne? Vielleicht bei einer Frau war sie immer sehr schön schlank und dann kriegt sie 2, 3 Kinder und auf einmal kriegt sie die Funde nicht mehr runter. Oder vielleicht, wenn man jetzt die Menschen anspricht, die vielleicht gerade jetzt älter werden und ja, auf einmal fallen die Haare aus oder sie werden weiß und man guckt in den Spiegel und sagt, so alt siehst du schon aus, das hast du aber nicht verdient oder wie auch immer. Oder und da muss man wieder ein neues Jahr finden und sagen, okay, doch, ich nehme es auch jetzt an, diese Phase in meinem Leben. Und ich glaube, das ist ein permanenter Prozess, Ja zu sagen zu sich, natürlich auch zu den Schwächen, zu den Stärken, die ich habe. Oft gucken wir ja nur auf die Schwächen und ich bin mal gefragt worden, als junge Frau, schreib mal 5 Stärken und 5 Schwächen auf. 5 Schwächen hatte ich sofort, bei Stärken fiel mir gar nichts ein. Dann habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein. Wieso weißt du denn keine einzige Stärke von dir? Und dann habe ich überlegt, was sagen denn andere über mich? So fängt ja das auch erst an mit diesem Bild, was ich von mir bekomme, dass andere was über mich sagen. Ne? Und dann habe ich auf einmal doch auch Stärken gefunden. Aber wir sind wirklich ganz oft auch gepolt auf unsere Schwächen. Und mit denen umzugehen, dazu Ja zu sagen, ich meine, ich muss nicht schwach bleiben, ich kann Abhilfe schaffen, aber es wird wahrscheinlich nur bis zu einem bestimmten Grad gehen. Und umgekehrt auch zu meinen Stärken stehen und sie auch den anderen zur Verfügung stellen. Ich muss mich auch in meinen Grenzen annehmen. Ich habe auch ein Recht auszuspannen, denn wenn ich es nicht tue, dann müssen es alle anderen auch büßen durch meine schlechte Laune. Und vielleicht muss ich auch Ja sagen zu meinen Weichenstellungen im Leben, wo ich mich entschieden habe, was weiß ich, nach Bonn zu gehen und nicht nach Aachen oder das Studium zu wählen und nicht das oder den Beruf zu nehmen oder es ist vieles, wo wir dann hingucken müssen und sagen, ja, ich stehe dazu und ich mache jetzt ab jetzt das Beste draus.
Wenn ein Mensch hadert, also sagt, ach, das ist einfach nichts und ich bin nicht gut genug und eigentlich ständig so am Kreisen ist, Gott hat sich das ja anders gedacht. Er wollte ja, hat ja was Gutes mit uns vorgedacht. Und wenn man, wie Sie es gerade schildern, genau hinschaut, da gibt es viele wunderbare Dinge in einem, die man vielleicht gar nicht so sieht, weil man immer so den Blick eher auf diese Sachen lenkt, die nicht so funktionieren. Kann das auch sein, dass sich der Mensch dadurch versündigt an dem, was Gott eigentlich mit ihm vorhat?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Er bleibt nämlich hinter den Möglichkeiten, die Gott ihm gegeben hat, hinten her. Und wir haben auch in der Bibel viele, viele Beispiele dafür. Zum Beispiel diese 3 Knechte, wo der Gutsherr einem 1 Pfund gibt, dem anderen 5 und dem anderen 10. Und der 1 Pfund hat, sagt, ich vergrabe es, denn ich weiß, mein Chef ist sowieso böse und hinterher kriege ich nur Ärger. Also er macht gar nichts damit. Und hinterher wird er dafür wirklich bestraft. Und es wird uns dadurch auch deutlich, egal wie wenig du hast, aber setz es ein, mach was daraus. Und wenn ich sehe, du machst was damit, dann, so ist die Botschaft aus diesem Gleichnis, dann gebe ich dir auch mehr. Und das ist diese Frage auch von der Treue. Ne? Setzt du das, was ich dir gegeben habe, ein?
Wobei das jetzt mehr ein Beispiel wiederum ist, was man tut, was man aktiv beisteuert und noch gar nicht so sehr, was man ist. Oft ist ja gerade dieses Aktion haben, man ist in einem Dienst drin, man leistet etwas, stellt sich auch zwischen das, was man eigentlich sein will oder sogar ist.
Richtig. Wobei wir vielleicht, wenn wir jetzt den Verlauf oder den Weg eines Menschen sehen, fängt das ja oft an, auch mit den Gaben auspacken und sie machen. Und es bedingt sich gegenseitig auch die Identität und die Gaben, die Gott mir mitgegeben hat. Oder halt das Aussehen, was er mir mitgegeben hat, das verschmilzt dann irgendwann.
Ich habe das gemerkt, wenn wir so auch als Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, so nach der Identität gesucht haben, da haben uns auch gemeinsame Projekte wirklich geholfen, einen Weg zu gehen und uns reinzugeben in ein Projekt und da dabei uns auch zu finden, zu begleiten. Und von daher würde ich das auch unterstreichen, dass das, was man ist, ja, hängt auch schon damit zusammen, wie man sich erlebt, wie man etwas tut. Es ist so ein Miteinander. Frau Horn, vielleicht können wir noch das auf den Punkt bringen. Was könnte einem helfen? Vielleicht können Sie ein paar Tipps geben, sich selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen auf dieser Frage, wer bin ich, dass eben der längste Weg nicht mehr der Weg zu mir selbst ist, sondern dass ich lerne, irgendwie leichter mich anzunehmen.
Also mir hat zum Beispiel geholfen, halt mal diese Liste zu machen von meinen Stärken oder wofür bin ich dankbar? Und da fällt einem auf einmal doch einiges ein und sich dann auch zu entscheiden, okay, ich gucke jetzt auf das, was ich bekommen habe und nicht auf das, was ich nicht habe. Und gut, es kann auch sein, dass zum Beispiel jetzt schon alleine unser Gespräch vielen hilft. Und dazu möchte ich vielleicht noch eine Geschichte erzählen, wo mir das so ganz deutlich geworden ist, dass der Wert eines Menschen wirklich nur dadurch begründet ist, dass ich ein Geschöpf, ein Gegenüber Gottes ist. Unsere Kinder waren noch klein. Unsere Tochter war 5, unser Sohn war 3. Es klingelte an der Tür und es stand vor der Tür ein Obdachloser. Man roch auch sehr stark, dass er alkoholisiert war. Und er fragte mich, ob ich ihm Geld geben könnte. Und sofort dachte ich an meine Mutter, die ganz oft am Samstag klingelte, ganz oft ein Obdachloser, und die immer sagte, sie können gerne einen Teller Erbsensuppe haben oder ein Brot, wenn sie keine Erbsensuppe mögen, das habe ich mal gerade, oder Linsensuppe. Aber Geld gebe ich ihnen nicht, denn ich möchte nicht, dass sie weiter Alkohol trinken. Und ganz oft hat mal ein Obdachloser bei uns am Tisch mitgesessen. Und da musste ich sofort dran denken und dann habe ich auch zu ihm gesagt, Geld möchte ich ihnen nicht gerne geben, aber ich lade sie gerne zum Essen ein. Ich habe Blumenkohl mit Kartoffeln und Spiegelei da. Also wenn Sie das mögen, lade ich Sie gerne ein. Und er guckte mich ganz ungläubig an und sagte, wirklich? Ja, sag ich. Und dann sagte er, aber Sie riechen schon, ne? Und Sie sehen, wie ich aussehe, ne? Also ich weiß nicht, ob ich wirklich in Ihrer Küche Platz nehmen kann. Doch, ich sag, ich habe Sie eingeladen und das gilt. Er setzte sich in die Küche, ich gongte, unsere Kinder kamen runter und unsere Tochter guckte und sagt, oh, ich glaube, ich habe heute keinen Hunger, Mama, und ging wieder. Und unser Sohn, 3 Jahre alt, setzte sich hin und sagte, Mama, wer ist das? Ich sagte, ich weiß es auch noch nicht, frag ihn doch mal. Und er sagte, wie heißt du? Wie Kindermund einfach so ist. Und dann sagte dieser Mann, ich heiße Manfred. Und unser Sohn gleich weiter, hast du Kinder, Manfred? Und Manfred sagte, das weiß ich nicht, mein Kind. Mein Sohn guckte, ich guckte. Oh, denke ich, jetzt wird's schwierig. Und mein Sohn fragte ganz leise zu mir, Mama, wieso weiß er das nicht? Und ich habe wieder gesagt, frag ihn. Und so fragte unser Sohn, warum weißt du nicht, dass du Kinder hast? Und dann sagte er, ach, weißt du, mein Sohn, ich bin zur See gefahren und da weiß man nicht, ob man Kinder hat. Ich habe gedacht, jetzt ist die Diskussion schwierig. Ich sagte zu dem Mann und auch zu unserem Sohn, wir beten jetzt erstmal fürs Essen. Der Mann guckt mich an und sagt, ich bete auch immer. Komisch, dachte ich, er betet auch immer. Ich habe fürs Essen gedankt und dann haben wir gegessen und ja, Manfred sagte dann zu unserem Sohn, weißt du, dass du eine gute Mama hast? Es gibt nicht viele, die mich zum Essen einladen. Und dann guckte er mich nochmal an und sagte, sie sind eine gute Frau. Ich dachte, merkwürdig, was dieser Mann sagt. Er hat dann noch ein bisschen was erzählt und dann sagte er, ich glaube, ich gehe jetzt wieder. Vielen Dank für das Essen. Dann habe ich ihn zur Tür begleitet, habe ihm nochmal in die Augen geguckt und dann ging er. Und in dem Moment, wo er ging, habe ich gedacht, was habe ich ein Recht, diesen Mann zu verurteilen? Wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht in einer Familie voller Geborgenheit aufgewachsen wäre. Habe ich ein Recht, ihn zu verachten, ihn zu verurteilen? Ich kenne doch seinen Lebensweg gar nicht. Und dann kam kurz rein, ob Jesus mich da selber besucht hat. Und dann kam mein Verstand dagegen und sagte, ach, pass auf, dem hat das gut geschmeckt, der kommt bestimmt morgen wieder. Aber Manfred ist nie wiedergekommen. Aber ich habe diese Begegnung nie vergessen und es ist ab dem Zeitpunkt ganz, ganz tief in mir gewesen, dass der Mensch seinen Wert hat aus dieser Gottesbeziehung, aus diesem Geschöpfsein Gottes. Und ich fand das interessant, als unser Sohn sein erstes Geld verdiente, dieser Andreas, hat er zu mir gesagt, Mama, ich möchte das erste Geld Gott schenken. Und ich habe überlegt, ich gehe jetzt durch die Stadt Aachen, da studierte er, und ich möchte jetzt einen Obdachlosen zum Essen einladen. Das fällt mir überhaupt jetzt erst auf, dass das wahrscheinlich da schon begründet worden ist. Und dann sagt er, Mama, ich habe dann einen Obdachlosen zum Frühstücken eingeladen und habe ihn gefragt, wie wird man obdachlos? Mama, das war ein Mann, ein ganz normaler Mann, der war erfolgreich, der war Manager, dann hat ihn seine Frau verlassen, dann ist er Alkoholiker geworden, dann hat er seine Stelle verloren und jetzt lebt er auf der Straße. Mama, das ist unglaublich, wenn du diesen Menschen mal zuhörst, wie sie dahin gekommen sind. Und er hat immer noch ein ganz großes Herz für Obdachlose.
Wer bin ich? Der längste Weg ist der Weg zu mir selbst, ist unser Thema. Frau Horn, vielen Dank auch für dieses Beispiel. wo man mal erlebt, wie so Familie auch funktioniert, wie Kinder Fragen stellen und Begegnungen machen und eben dann selber später das auch in ihr Leben umsetzen. Mir scheint bei dieser Frage, wer bin ich, oder ja, wie bin ich, wer bin ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, dass man sich diese Frage nach der Selbstfindung eigentlich nicht stellt, um sich zu finden und dann alles gut zu sein. Man ruht dann in sich, sondern es geht eigentlich darum, wenn ich es richtig verstehe, man findet sich selbst, man kennt seine Identität, um sich wiederum an andere verschenken zu können, andere lieben zu können, weil wenn man eher so aus dem Motiv heraus macht, ich weiß noch nicht, wer ich bin und ich brauche was und was weiß ich, dann liebt man andere vielleicht auch, aber dann ja mit ganz anderen Motiven.
Ja, das ist was ich immer wieder beobachte. Menschen, die nicht Ja zu sich sagen und die sich sogar ablehnen, das sind oft bittere Menschen und die bieten sich oft anderen Menschen an oder tun Dinge, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden. Aber eigentlich ist es nicht das, was sie eigentlich tun möchten. Und deswegen weiß ich, dass das, was der Mensch tut, kann von unterschiedlichen Motiven gespeist sein. Ich kann meiner Tochter, die berufstätig ist, einen Kuchen mitbringen. Und um ihr zu helfen, um zu sagen, du hast wenig Zeit und ich habe jetzt mehr Zeit und ich backe den Kuchen, dann können wir uns hinterher zusammen hinsetzen und du hast den Stress nicht. Ich kann den Kuchen aber auch mitbringen, um ihr zu sagen, ja, du hättest das ja sowieso nicht geschafft. Du kriegst das ja gar nicht auf die Reihe und du bist ja auch noch berufstätig. Ich bin die ganze Zeit zu Hause. Und das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe einen Kuchen mitgebracht. Aber was in meinem Herzen ist, und viele sagen ja auch, mein Herz ist wie eine Mördergrube, das weiß fast nur der Mensch selber oder man spürt es halt, dass das kommt nicht aus dem tiefsten Herzen, aus einer gefestigten Identität heraus. Und das ist der Unterschied. Tue ich etwas, um etwas zu bekommen, oder tue ich es, weil ich mir einfach in meiner Person sicher bin und dann gebe ich es. Und auch das ist wieder natürlich ein Prozess, wo ich nur selber finden kann, wie sieht das denn bei mir aus? Und da gibt es wieder Phasen, wo es gut ist und es gibt Phasen, wo es vielleicht nicht so einfach ist. Und gerade zum Beispiel Krankheit ist so ein ganz zentrales Thema, wo ganz viele Menschen an ihre Grenzen kommen. Und auch ich, obwohl ich jetzt selber Ärztin bin, mein Mann Arzt ist, ich habe ja schon anfangs gesagt, ich hatte diese Herzmuskelentzündung und danach immer wieder Herzrhythmusstörungen. Das Ganze ging über 18 Jahre. Und in diesen Phasen, wenn ich es wieder so schlimm hatte, dann gab es auch Phasen, da war es besser. Aber in den Phasen, wo es schlimm war, habe ich meine Identität noch nicht an Gott festgemacht und habe gedacht, nee, also als Mutter habe ich sie mittlerweile ganz gut gefunden und auch, dass ich jetzt vielleicht im Moment nicht als Ärztin arbeite, ist auch okay, brauche ich nicht unbedingt. Aber als ich dann so krank war und immer wieder im Bett lag, da bin ich an meine Grenzen gekommen und ich kann mich noch erinnern, dass wir auf einem Eheseminar waren und uns wurde die Frage gestellt, in welchen Bereichen eurer Ehe könnt ihr nicht miteinander reden? Und wir haben beide aufgeschrieben, wenn Ute krank ist. Wie war es, wenn ich wieder Herzrhythmusstörungen hatte und Thomas morgens mir in die Augen guckte, mein Mann, und sagte, wie geht's dir heute Morgen? Ich sage, lass mich in Ruhe, da will ich nicht drüber nachdenken. Und dann sagte, soll ich dir schon mal einen Tee bringen? Und ich sagte, nein, denn du willst mir ja nur wieder zeigen, dass ich es nicht alleine kann. Und eigentlich würde ich auch lieber Kaffee trinken. Kaffee darf ich aber nicht trinken. Und schon saßen wir beide ziemlich getrennt und er sagt, ich komme gar nicht an dich ran und der sich ablehnt, der stellt die Stacheln auf und das ist gar nicht so einfach. Gut, jetzt nochmal zurück auf das Eheseminar. Da stand ja jetzt, wenn Ute krank ist, können wir nicht miteinander reden. Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe dann gesagt, warum ist das so, Jesus? Warum kann ich nicht mich annehmen, wenn ich krank bin? Und ich habe dann in den Spiegel geguckt, jetzt bildlich gesehen und habe gesagt, ich weiß es jetzt, ich hasse dich, wenn du krank bist. Ich möchte leisten, ich möchte meine Kinder selber erziehen, ich möchte nicht immer um Hilfe bitten müssen. Ich möchte selber gesund sein. Ich hasse mich, wenn ich krank bin. Und diese Ehrlichkeit zu sagen, das ist das, was ich total an mir ablehne, wenn ich krank bin, das war letztendlich dann insofern ein Sieg, dass ich den Eindruck hatte, dass Gott in meine Gedanken hineinspricht, dass er mich aber liebt, auch wenn ich krank bin, dass er das nicht festmacht, meinen Wert an der Krankheit, sondern an mir als sein. Und ich hatte den Eindruck, als wenn er mich einlädt in diesem Gebet, was ich zu ihm gesprochen habe, dass er mir sagt, fang doch heute an, dich zu lieben. Fang heute an, dich zu lieben. Du kannst es nicht gleich, aber fang heute an. unabhängig davon, ob du gesund wirst oder nicht, ob du was leisten kannst oder nicht. Und das war eine ganz tiefe Erfahrung, wie ich auch merkte, wie das in mir kämpft. Ich wollte das nicht. Ich wollte mich nicht annehmen, wie ich bin. Und irgendwann habe ich darüber doch gesagt, okay, Jesus, ich glaube, du redest zu mir, du sprichst in mein Herz hinein, dass dir das ganz wichtig ist, dass ich Ja sage zu mir. Und ich glaube, das war einer der wichtigsten Schritte in meinem Leben, dass ich gesagt habe, okay, ich will anfangen, mich lieb zu haben, gut zu mir zu sein, auch wenn ich ein Leben lang krank bleiben werde.
Ich denke, dass jetzt auch einige uns zuhören und sagen, ja, das würde mich jetzt näher interessieren. Ich habe eine Frage an Dr. Ute Horn. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema, wer bin ich oder wie kann ich mich vielleicht auch trotz Krankheit gut annehmen, dann rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089-517-008-008. Vielleicht haben Sie auch eigene Erfahrungen gemacht, was Ihnen bei Ihrer Selbstfindung, bei Ihrer Selbstannahme geholfen hat. Auch dafür soll Raum sein, mit Ihren Erfahrungen, dass Sie diese Sendung bereichern. Die Telefonnummer ist 089-517-008-008. Unser Thema, wer bin ich? Der längste Weg ist der Weg zu mir selbst. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute, wer bin ich? Der längste Weg ist der Weg zu mir selbst. Anders gesagt, oft steht der Mensch sich bei der Suche nach sich selbst selbst im Weg, weil er an sich rumhadert, weil er nicht glücklich ist, weil er unzufrieden ist, weil er sich mit anderen vergleicht, die irgendwie besser sind. Solche Dinge haben wir jetzt heute schon besprochen. Ich bin Bodo Klose, ich bin im Gespräch mit der Buchautorin und Referentin Dr. Ute Horn. Und wir kommen nun auch gerne mit Ihnen ins Gespräch. Aus Erlangen ruft uns Frau Bender an. Grüß Gott, Frau Bender.
Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Hören Sie mich?
Ja, grüß Gott, Frau Bender.
Grüß Gott. Ich hatte 2001 einen schweren Unfall mit 7 Polytrauma, 7 Monate Kliniken. Und ich kann nur sagen, im Nachhinein, ich kann nur dankbar sein für diesen Unfall. Ich hatte vorher immer Sehnsucht, ich war mit Gott verbunden, ich hatte Jesus und die Maria und ich war gläubig, aber ich war nicht so, ich war so ging und so hin und her. Und heute kann ich sagen, ich danke dir, dass du mir diesen Unfall geschenkt hast. Ich verzettel mich jetzt nicht mehr und ich muss überlegen, was ist jetzt der Inhalt meines Lebens? Ich bin in einem Wohnstift und ich kann nicht alleine laufen, weil ich kein Gleichgewicht habe durch eine spezielle Verletzung. Und ich kann jetzt nur sagen, das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich möchte allen Freude schenken, denen ich begegne.
Frau Bender, ganz herzlichen Dank. Frau Horn.
Ja, das ist ja eine wunderbare Einstellung, die sie gewonnen hat durch diesen Unfall. Und ich kann das auch nur sagen, ich bin auch dankbar für die Krankheit, die ich gehabt habe.
Und ich kann mich manchmal nur fragen, also ich frage mich oft, wo war ich in der Zeit, an die ich mich nicht erinnern kann, wo ich einfach weg war in meiner Krankheit. Mhm. In meinem Verletzten, ich war ja kein... Es war ja keine Krankheit.
Mhm. Frau Bender, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Und alles Schöne, alles Liebe nach Erlangen.
Dankeschön.
Aus dem Raum Essen ruft uns Frau Hüttelbeck an. Grüß Gott, Frau Hüttelbeck.
Ja, guten Tag. Ich muss sagen, ich bin, war mit 7 Kindern und 4 Schwestern waren über mir, die alle gut was geleistet haben und ich war von Anfang an immer krank und ich konnte alles nicht machen, was die anderen gemacht haben. Und dann habe ich mal mit meinen Schwestern gesprochen. Ich sage, ich habe so manches Träne geweint, weil ich nicht so viel leisten konnte wie ihr. Und dann haben alle mir bestätigt, du hast so viel geleistet, trotz deiner vielen Krankheiten. Das muss man hoch anrechnen. und da war ich zufrieden.
Okay, Frau Hüttelbeck, vielen Dank. Frage an Frau Dorn, also an Frau Horn, Entschuldigung. Frau Horn, also einerseits wollen wir sagen, wer bin ich, ohne etwas zu tun, aber hier war doch auch ein Beispiel, wie wichtig es war, trotz auch eines Handicaps dann auch doch viel zu leisten.
Ja, und das ist auch schön, dass sie das Gespräch gesucht hat und dass sie nicht dabei geblieben ist, zu sagen, meine Wahrnehmung ist so, dass ich eigentlich von uns Fünfen die bin, die am wenigsten geschafft hat und so. Und dass die älteren Schwestern wirklich die Weitsicht hatten, zu sagen, aber guck mal, man muss es doch immer auch an den Möglichkeiten festmachen. Und du hattest viel weniger Möglichkeiten und hast daraus so viel gemacht und dafür achten und ehren wir dich. Und damit kommt das Selbstwertgefühl natürlich auch nochmal ganz anders in sie hinein, wenn sie von ihrer eigenen Familie wertgeschätzt wird für das, was sie getan hat. Und das ist wieder dieses, was wir gesagt haben, dass sich das eine mit dem anderen bedingt.
Also ist es schon was ganz Wichtiges, mit wem ich auch umgehe, mit wem ich lebe. Weil wenn ich mit einem Umfeld lebe, in einer Familie, die mich aufbaut, ist es natürlich klasse. Aber wenn mich mein Umfeld eher nur niederdrückt, weil auch ständig negative Urteile kommen, die machen ja mit mir auch etwas, die wirken sich ja auch aus. Nur manchmal kann ich ja nicht aus meinem Umfeld einfach aussteigen.
Nee, das ist richtig. Und oft ist es ja aber auch, wie jetzt in diesem Fall bei der Frau Hüttelbeck, ist es ja so, dass sie selber sich im Vergleich mit den Schwestern ein Urteil gebildet hat. Es war ja gar nicht von den anderen. Die Schwestern haben ja nicht gesagt, du kannst ja nichts, du leistest ja nichts, du machst ja nichts, sondern sie selber hat geguckt, hat sich verglichen und hat gesagt, boah, ich kann viel weniger. Und ich glaube, das ist dann auch letztendlich die Chance, wenn man erwachsen wird, dass man über alles nochmal nachdenkt und dass alles nochmal eine andere Gewichtung kriegt. Und das finde ich hier an diesem Beispiel sehr schön.
Vielen Dank an Frau Hüttelbeck. Schöne Grüße nach Essen. Und wir gehen durch die ganze Republik. Aus dem Landkreis Schwandorf ruft uns Frau Lacher-Oeller an. Grüß Gott, Frau Lacher-Oeller.
Grüß Gott. Ich möchte als erstes sagen, dass mir der Vortrag sehr gut gefallen hat. Vor allen Dingen, was für mich ganz wichtig war, das waren diese Zeugnisse, die Referentin, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, die Referentin einfach auch von sich gegeben hat. Das ist finde ich ganz wichtig, weil da kann ich mir einfach auch etwas abschneiden. Aber jetzt zu mir selber. Ich komme eigentlich aus einer recht guten Familie und ich habe, ganz jung war ich noch gewesen, Anfang 20, bin ich in eine Sucht hineingefallen, in eine Sucht mit Alkohol und Medikamenten, die dann so an die 12 Jahre gedauert hat. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich nicht mehr gewusst. Ich habe mich wirklich immer angeklagt, weil ich gesagt habe, du kommst aus einer gläubigen Familie, aus einer guten Familie. Und warum passiert dir sowas? Warum passiert dir sowas? Warum bist du diese absolute Außenseiterin? Zudem macht man sich, das wird man ja auch, wenn man sowas hat. Und dann, ich besuche jetzt auch eine Gruppe und es war eine ewige, immer wieder durch diese Selbsthilfegruppe eine Selbstfindung, auch immer wieder dieses Satz, wer bist du, warum passiert dir das? Aber wo ich jetzt hinaus möchte, das ist, ich habe voriges Jahr eine sehr, sehr schwere Krankheit gehabt, eine Krebskrankheit, habe zwei schwere OPs gehabt und ich lebe ja schon jetzt im Glauben und ich hörte oft von Menschen, die krank waren, ich habe das aufgeopfert. Und das war so ein Satz für mich und das war auch, ich würde das gerne aufopfern. Als ich aber dann im größten Schmerz war, eine Gottesferne gespürt habe und also dieses Wort aufopfern, ich konnte das nicht mehr, ich konnte es nicht. Und das hat viele, viele Wochen gedauert und letztens war ich in einem Bibelgespräch, da hat auch eine Frau gesagt, ich habe es aufgeopfert. Ich war so wütend, ich habe sie fast ein bisschen angeschrien. Das ist für mich immer, warum habe ich solche Schwierigkeiten? Ich kann zwar heute sagen, ich konnte auch da sagen, Herr, ich gebe dir das, aber dieses Opfer, dieses Wort, ich konnte das nicht. Ja, das war es eigentlich, was mich so tangiert.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für diesen Beitrag, weil ein Einziger hat das Opfer für all unsere Schuld, unser Versagen getragen und das ist Jesus Christus am Kreuz. Und deswegen, wenn wir zu ihm kommen und sagen, bitte vergib und bitte heile und mach wieder gut, dann müssen wir nicht ein Leben lang auf unseren Knien rumrutschen und opfern, sondern er hat dieses Opfer getragen. Und das möchte ich nochmal allen sagen, die auch schuldig geworden sind. Das, was wir, was unsere Aufgabe als Menschen ist, dass wir hinkommen und sagen, Jesus Christus, ich erkenne dich als Sohn Gottes an und ich bitte dich um Vergebung. Und dann vergibt er gerne. Und in der Bibel steht, dass er unsere Schuld ins äußerste Meer wirft und dass er nicht mehr daran gedenkt. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass Sie da diesen Kampf führen und sagen, nein, ich habe Vergebung bekommen und ich habe sowieso genug daran zu tragen gehabt, an dieser Sucht. Und da muss ich jetzt nicht noch bis an mein Lebensende Opfer bringen.
Da ist auch die Frage nach dem Sinn von Krankheit, die man sich ja dann in dem Moment stellt, dass man sagt, ja, warum muss ich jetzt so leiden? Warum bin ich so drin? Und ja, da wäre Ihre Empfehlung einfach zu sagen, geh ins Gebet, bleib dran, lass dich von Gott beschenken. Aber dieser Gedanke, dass man sagt, okay, ich opfere das auf, ich möchte schon nochmal dranbleiben, wenn man, also wie der heilige Paulus das mal formuliert hat, ich trage mit meinem Leiden etwas bei zur Heilsgeschichte in der Kirche.
Ja, aber das sind nicht, also nach meinem Verständnis, ist das nicht Schuld, die ich auf mich geladen habe und wodurch ich jetzt büßen muss, sondern das ist, dass ich leide um Christi willen, wie zum Beispiel als Märtyrer oder so. Das ist was anderes. Mhm. Also so verstehe ich das jedenfalls.
Okay, da müssen wir jetzt fragen, wenn jemand sagt, ich opfere etwas auf, aus welcher Motivation das auch geschieht. Und dann könnte das auch in die Richtung verstanden sein. Müssen wir nochmal genauer reinschauen. Ich möchte noch eine weitere Hörerin aus Baden-Württemberg hereinnehmen in die Sendung. Grüß Gott.
Hallo?
Ja, grüß Gott.
Bin ich dran?
Mhm.
Ja, grüß Gott. Ich habe immer etwas Schwierigkeiten, dass ich vielleicht den Faden verliere. Aber es war so, dass ich durch diese Selbstzeugnis über die Krankheit und jetzt habe ich den Namen vergessen, von der Vortragenden, das ist mir eingefallen. Ich bin eine ehemalige Krankenschwester, bin jetzt schon lange in Rente und war als Schwester immer auf die Schwerstkranken zugegangen und habe das gern gemacht. Und dann hatte ich privat ganz große Probleme, war auch dann außerhalb von dem Beruf und bin dann wieder rein und auf eine Station, innere, wo nur Schwerkranke waren. Und die Schlimmsten, habe ich immer das Gefühl gehabt, sind die unsympathisch und so. Und dann kam die nächste und wieder unsympathisch. Und da ist mir aufgefallen, dass das an mir liegt. Dass das, das waren dann Depressionen eigentlich. Und habe dann später immer versucht, eben nicht mit Pflegepatienten umzugehen. Aber wie gesagt, es war dann ein ganz chaotisches Leben. Ich war auch weit weg vom Glauben und bin dann sehr spät wieder zum katholischen Glauben gekommen. Und da habe ich dann mal ein Buch in die Hand gekriegt, meine Auserwählten, wo Jesus von einem älteren, reifen Geschäftsmann Durchsagen gibt. Und da geht es immer darum, wenn er ganz schwach ist und so ganz verrückte Sachen macht, wo er sagt, wieso konnte ich das eigentlich machen? Dann sagt Jesus, ja, das ist, habe ich so gewollt, damit wegen der Demut. Und das heißt, er sagt immer wieder, du kannst es nicht, ich mache es. Jesus sagt immer, im Prinzip werden wir erst, glaube ich, reif, wenn wir erkennen, dass wir wirklich uns nur auf Jesus verlassen können und dann geht es gut.
Mhm. Vielen Dank für den Anruf. Ich möchte, also unsere Referentin heute heißt Dr. Ute Horn, weil schon zwei gefragt haben. Ute Horn ist Buchautorin, ist Referentin und genau, und mit mir heute im Gespräch, ich bin Bodo Klose. Frau Horn, diesen Satz möchte ich gerade nochmal fragen. Ich kann es nicht, aber Jesus kann es. Ja? Ist das so?
Ja,
ich würde es gerne ein bisschen kritisch hinterfragen, weil an sich ist ja ganz viel in mir grundgelegt, nur ich sehe es nicht.
Ja, also ich denke, es ist natürlich so, dass ich habe auch Stärken und dann denke ich immer, ach, das kann ich auch ohne Gott, da brauche ich ihn ja gar nicht. Und in meinen Schwächen ist es vielleicht so, dass ich eher zu ihm gehe und sage, Gott, ich kann das nicht, bitte hilf mir. Wobei ich festgestellt, dass ich glaube, dass Gott eine andere Sicht von Stärke und Schwäche hat. Und In der Schwäche bin ich wirklich eher abhängig von ihm und von daher, glaube ich, gefällt Gott meine Schwäche ganz gut. Und ich habe das mal an einem Beispiel kennengelernt. Also mein Mann und ich, wir sind auf dem Weg zum Gottesdienst und dann steht ein Anhalter am Weg. Und mein Mann, immer ein großes Herz für Anhalter, weil er selber das auch früher oft gemacht hat, sagte, sollen wir den mitnehmen? Und ich zische zurück, nein, dann kommen wir zu spät zum Gottesdienst. Und ich will nicht zu spät zum Gottesdienst kommen. Und mein Mann guckt mich an und sagt, du wärst auch kein barmherziger Samariter gewesen. Ich sage, wie bitte? Ja, sagt er, glaubst du nicht, der ist zu spät gekommen, aber der hat sich um den Verwundeten gekümmert. Aber da hättest du ja gar kein Auge für. Du musst ja pünktlich beim Gottesdienst sein. Also ich hatte meine Predigt schon bekommen. Wir haben ihn nicht mitgenommen. Wir sind in den Gottesdienst gekommen, sind pünktlich hingekommen. Aber ich weiß von dem Gottesdienst nichts mehr, weil die Predigt hatte mein Mann mir gehalten. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, bin ich barmherzig, bin ich nicht barmherzig? Wie kommt er auf die Aussage? Ich bin Mutter von 7 Kindern, da muss man barmherzig sein. Ich bin Christin, da ist man barmherzig. Ich bin Seelsorgerin, da ist man barmherzig. Und ich wollte das gar nicht so richtig an mich ranlassen. Aber ich habe dann weiter darüber nachgedacht, dass über mich oft gesagt worden ist, die Frau Horn, die ist arrogant. Wenn die was im Kopf hat, dann geht die an allen vorbei, die grüßt nicht rechts und links, die hat keine Zeit für einen Smalltalk, wie anders doch der Dr. Horn. Wenn der nach Hause kommt, der kann spät kommen, wann auch immer, den kann man immer in ein Gespräch verwickeln und ich zische dann, ja, und bei mir ist er wieder zu spät zum Abendbrot. Und es war ein Leben lang ein Kampf in unserer Ehe, dass mein Mann immer eher der Unpünktlichere war und ich eher die Pünktliche. Und ich aber auch viel Stress gemacht habe mit pünktlich sein. Und anfangs hat er immer so einen Gegenangriff gestartet. Ne? Wenn ich sage, wir verabreden uns um 12 in der Stadt und ich war 11:45 da, er kam 11:45, ich sagte, du bist zu spät. Dann sagte er, wann warst du denn da? Ja, ich sage, 11:45. Sagt, das ist ja auch nicht pünktlich. 12 Uhr wäre pünktlich. Also anfangs, es war immer ein Streit bei uns. Und ich habe dann gedacht, okay, es scheint so, dass jede Stärke mit einer Schwäche gepaart ist. Also meine Pünktlichkeit ist gepaart mit Unbarmherzigkeit oder auch mit Stolz. Und seine Stärke der Unpünktlichkeit ist gepaart mit Barmherzigkeit. Und das hat bei mir ein absolutes Neu- und Umdenken bewirkt, dass ich gedacht habe, oh, meine Stärke ist ja gar nicht so positiv und in Gottes Augen vielleicht sogar ganz schlecht, weil in meiner Pünktlichkeit frage ich nie um Hilfe bei ihm. Ich würde auch nie auf die Idee kommen zu sagen, hast du hier auf dem Weg jemand, der meine Hilfe braucht, weil ich weiß ja, was ich will. Ich will pünktlich da sein. Und dann habe ich einen Schritt getan und zwar habe ich gesagt, okay, Jesus, ich habe spezielle Vorstellungen von Pünktlichkeit und ich lege sie jetzt auf deinen Altar. Ich opfere dir meine Stärke. Und ich bitte dich jetzt, dass du mir diese Stärke gereinigt zurückgibst, dass ich jetzt deinen Maßstab an Pünktlichkeit anlege. Und ich will bereit sein, wenn du sagst, nimm den Anhalter mit, auch zu spät zum Gottesdienst zu kommen. Und das war ein riesen Schritt für mich. Und was interessant ist, es ist auf einmal eine ganz große Bürde von mir und ein Gefängnis von mir abgefallen. Weil so eine Stärke, die kann auch Gefängnis bedeuten. Und was für unsere Ehe sehr positiv war, ist, dass als ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt diese Stärke, lasse ich jetzt von Gott reinigen in den nächsten Wochen, dann konnte mein Mann auf einmal sagen, du Ute, du hast recht, ich habe ein Problem mit Pünktlichkeit, kannst du mir helfen? Und ich erlaube dir jetzt, dass du, wenn wir zum Beispiel um 8 Uhr irgendwo sein müssen, dass du mir um 7 Uhr sagst, Thomas, bitte hör jetzt auf im Garten zu arbeiten, denn wenn du dich noch duschen musst und. Sonst kommen wir nicht pünktlich. Und früher war es so, wenn ich dann um 7 in den Garten gegangen bin und habe gesagt, Thomas, kannst du dich jetzt bitte fertig machen? Dann hat er gesagt, bist du meine Mutter oder wer? Kann ich das nicht selber? Und jetzt konnten wir aufeinander zugehen. Und mittlerweile sind wir jetzt schon in der Phase, wo es manchmal so ist, dass mein Mann sagt, Ute, kannst du dich ein bisschen beeilen? Sonst kommen wir nicht pünktlich. Also vielleicht so als Beispiel, es gibt viele Beispiele, die man so mit Stärke und Schwäche kombinieren kann. Aber das war für uns wirklich ein Durchbruch und auch für mich, auch in meiner Beziehung zu Gott, dass ich gesagt habe, okay, ich denke immer, das sind meine ganzen Stärken, aber in den Stärken laufe ich oft weg. Und in meinen Schwächen, da sage ich, Gott, hilf mir. Und ich glaube, wir müssen beides auf den Altar legen und immer wieder sagen, Gott, bitte hilf mir, wirklich die richtige Einstellung dazu zu kriegen.
Papst Franziskus hat ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen und mit dem, was Sie gerade gesagt haben, Frau Horn, bekommt es vielleicht auch nochmal einen ganz neuen Sinn. dass man barmherzig sein darf oder soll, auch mit sich selber, mit den eigenen Stärken, mit den eigenen Schwächen, mit dem eigenen Umfeld. Und dass Selbstannahme, denke ich, dann auch gelingen kann, wenn man tatsächlich auch mit sich selbst barmherzig ist. Das ist jetzt gerade noch ein Gedanke, der mir so aufgeleuchtet ist zum Ende unseres Gesprächs. Ganz herzlichen Dank, Frau Horn, für dieses Gespräch.
Gerne.
Und wenn Sie möchten, liebe Hörer und Hörer, können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Diese Sendung ist aufgezeichnet worden und wird dann sowohl per CD als auch im Internet erhältlich sein. Per CD unter der Telefonnummer 08328 921 120. Und im Internet unter horeb.org können Sie unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte die Sendung mit unter der heutigen Lebenshilfe-Rubrik noch einmal nachhören. Ja, das war die Lebenshilfe zu diesem heutigen Thema. Wer bin ich? Stehe ich mir selber im Weg oder finde ich mich? Ich glaube oder ich hoffe, dass diese Sendung einige hilfreiche Anregungen beinhaltet hat, dass Sie ja für sich merken, so könnte es funktionieren, so kann ich mich annehmen, dass vielleicht der Weg zu sich selbst doch nicht der allerlängste ist, sondern einen Schritt näher gekommen ist durch diese Sendung. Das würde mich freuen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ihr Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.